Bevor wir einsteigen, richtig, habe ich euch heute ein Video mitgebracht. Das werden wir gemeinsam anschauen. Und passt gut auf, weil ich habe da noch ein paar Fragen.
Ja, okay, jetzt los.
Läuft?
Ja.
Berlin, auf dem Arbeitsmarkt von Berlin ist die Frühjahrsbelebung bisher weitgehend ausgeblieben. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren in Berlin Ende März rund 243.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das waren zwar 5.000 weniger als vor einem Jahr, aber trotzdem 200 mehr als im Februar. Den Haag Vertreter von 100 Staaten und Organisationen beraten auf einer Konferenz in Den Haag über die Lage in Afghanistan. Im Mittelpunkt steht die neue Strategie der USA. Demnach soll es weitere Kampftruppen, aber auch mehr zivile Hilfe für Afghanistan und Pakistan geben. Die Bundesregierung wird durch Außenminister Steinmeier vertreten. Jerusalem. Im israelischen Parlament in Jerusalem wird heute die neue Regierung des designierten Ministerpräsidenten Netanyahu vereidigt. Im Kabinett sollen 29 Minister und 6 Stellvertreter angehören. Netanyahu hat eine vorwiegend rechtsorientierte Koalition mit insgesamt 5 Parteien gebildet. Sie verfügt in der Knesset über eine Mehrheit von 69-120 Sitze.
30!
Ja!
Danke. Okay, also eine Nachrichtenrede. Ja. Wie war die Rede für euch? Beziehungsweise was löst diese Rede bei euch aus? Stress? Super? Undeutlich, ja. Man hat nicht wirklich was verstanden. Afghanistan hat man mal verstanden, ja. Ja, Jerusalem. So ein paar Worte hat man ausgehört. Wieder? Okay, da haben ein paar ganz gut aufgepasst, ja. Anders gefragt, jetzt bei dieser Rede, wer steht da im Mittelpunkt? Worum geht's? Ja. Und was empfindest du für diese Person?
Ja, als wenn sie trainieren würde fürs Guinness-Buch.
Ja.
Sie will sich praktisch hervortun durch besonders schnelle Rede.
Genau. Und was empfinden wir für diese Person? Beeindruckend, Bewunderung, Respekt. Ja. Gut, ich habe euch noch ein zweites Video mitgebracht. Ja. Darf ich bitten, darf ich Ernst bitten, das jetzt abzuspielen und denkt es nochmal.
Okay, meine Herren, zuhören. 25.000 sind da draußen und warten darauf, dass ihr gleich explodiert. 25.000! Die beten zu Gott, dass ihr gleich Gas gibt, dass ihr ein Feuerwerk abfackelt. Aber ein Punkt ist mir noch viel, viel wichtiger, Männer. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr den ganzen Müll bei euren Frauen, bei euren Kindern, bei euren Freundinnen abladen. Alles, alles, was hier passiert, könnt ihr zu Hause abladen. Und die sind immer für euch da. Immer, immer, jeden Tag sind die zu Hause. Und heute sitzen sie auf der Tribüne und beten genauso zu Gott wie die anderen auch, dass sie heute ein Feuerwerk abpacken. Und deswegen ist Katrin drin und ich sage im Video auf, weil sie das jetzt gleich vor dem Spiel euren Frauen schickt. Und ihr müsst mir jetzt ein Versprechen hier leisten, ableisten, dass ihr für eure Familie alles gebt, in den 90 Minuten, für eure Familie, für eure Kinder, werdet ihr jetzt da draußen ankern, von Anfang bis zum Ende. Und wir werden das Spiel gewinnen. Versprecht ihr mir das?
Ja!
Auf geht's, Männer! Und jetzt aber starten! Auf geht's!
Ja, das nennt man eine Kabinenansprache beim Fußballspielen vor dem Fußballspiel, ja. Wie war die Rede für euch? Was löst ihr bei euch aus? Knapp vom Herzinfarkt. Sonst? Bitte? Ja.
Wenig verständlich und vor allem völlig übertrieben, so dass man eigentlich sagt, das würde wahrscheinlich mit einer leiseren Stimme viel besser rüberkommen. Also ob es wirklich motiviert, bezweifle ich.
Okay, kann man geteilter Meinung sein? Ja. Ja. Also es putscht auf. Ich sage jetzt, man muss sich vorstellen, es geht um ein Fußballspiel. Ich glaube Arminia Bielefeld gegen Frankfurt, glaube ich. Ja. Und im Sport muss man Leute motivieren, da geht es um Adrenalin, was da einfährt und da wird, sage ich, Hirn ausgeschaltet und nur auf Kampf. Ja. Aber gut, wer ist im Mittelpunkt gestanden bei dieser Rede? Oder wer oder was ist im Mittelpunkt gestanden? Emotion?
Familie.
Die Familie, inwiefern?
Ja, für die Leute.
Genau, für die Leute haben. Der Stolz gewinnen, wer gewinnt oder wer soll gewinnen? Das Team. Ja. Also da geht es ganz eindeutig Motivation, Teamgedanke, gell? Dass wir das vielleicht mitnehmen. Genau. Merken wir uns die Antworten. Und für mich bilden die zwei Beispiele einen guten Vergleich zu zwei Geistesgaben, die wir uns im heutigen Bibeltext anschauen möchten. Und zwar sind wir natürlich wieder im 1. Korintherbrief, diesmal sind wir in Kapitel 14 angelangt. Und bevor wir da den Text lesen, bete ich noch gemeinsam mit uns. Danke, Herr Jesus, dass wir uns in deinem Namen hier versammeln dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben als Richtschnur, als Maßstab für unser Leben. Danke auch für den Korintherbrief, den wir jetzt ja weiter studieren dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen öffnest und uns ja gute Gedanken gibst für unser Leben. Danke, dass du uns führst durch deinen guten Heiligen Geist, durch dein Wort. Amen. 1. Korinther, Kapitel 14, die Verse 1 bis 22. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit, seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Letzte Woche ist es in der Predigt um die Liebe gegangen. Die Liebe ist das Größte, was es für uns Christen und unter uns Christen gibt. Man kann sagen, die Liebe schlägt alles. Herz ist Trumpf und die Liebe ist sozusagen das Trumpfass. Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist das Größte? Die Liebe. Die Liebe bleibt. So haben wir das Lied letztes Mal singen dürfen, die Liebe bleibt. Und der Paulus knüpft da jetzt im 14. Kapitel an das 13. natürlich an. Er spricht konkret jetzt über zwei Gaben, Sprachenrede und Prophetie. Aber der einleitende Satz strebt nach der Liebe. Ja? Strebt nach der Liebe. Das ist das Wichtigste. Aber er setzt fort eben mit einem Aber, eifert auch nach den geistlichen Gaben. Und speziell geht es darum, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Jetzt muss man schauen, was ist Prophetie oder auch Weissagung in der Bibel? Da muss man ein bisschen differenzieren zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament, wir kennen ja viele Propheten, so wie Mose, Elia. Mose wird da überhaupt auch als der größte Prophet bezeichnet. Aber es gibt eben viele andere, auch Elia, Jesaja, Jeremia, die ganzen kleinen Propheten. Bei denen war es oft so, dass sie direkte Botschaften von Gott erhalten haben. Deshalb lesen wir auch im Alten Testament so oft, so spricht der Herr. Das war also wirklich eins zu eins Aussagen von Gott. Im Neuen Testament ist es so, dass die direkte Offenbarung mehr und mehr abgenommen hat. Ja, es gibt natürlich einzelne, der Paulus ist natürlich ein Paradebeispiel, der auch direkte Botschaften von Gott erhalten hat. Er hat auch seine Visionen gehabt, ihm ist wirklich auch Jesus erschienen. Aber je mehr die Offenbarung Gottes fortschreitet, desto mehr nehmen diese direkten Botschaften ab. Prophetie heute ist noch einmal ganz was anderes. Ja. Warum? Weil wir heute den abgeschlossenen Kanon haben, die Bibel, wir haben bereits die Offenbarung des Wortes Gottes. Und wenn wir heute über Prophetie reden, dann muss man das in einem ganz anderen Licht nochmal betrachten. Ja. Wenn man von einer Gabe heute Richtung Prophetie redet, dann reden wir eher von einem Verkünden von geistlichen Wahrheiten, die speziell in konkrete Situationen von einer Gemeinde oder von Einzelpersonen hineinsprechen. Ja. Da berufe ich mich dann aber auf das Wort Gottes und ich wende das Wort Gottes im Leben des Einzelnen an. Ja. Und das ist jetzt auch nicht auf Einzelpersonen beschränkt. Ja. Gott kann unterschiedliche Personen benutzen im Leben von anderen Menschen, wenn er das Wort Gottes nimmt und in Situationen hineinspricht. Ja. Also Prophetie ist nicht gleich Prophetie, das muss man eindeutig unterscheiden. Ja. Es geht bei der Prophetie im neutestamentlichen Sinn, oder sage ich jetzt, wenn wir es auf die heutige Gemeinde betrachten, wenn wir schon über Prophetie sprechen, geht es wie gesagt mehr um das Reden Gottes durch sein Wort konkret in konkrete Lebenssituationen hinein. Es muss aber immer die Basis, die Heilige Schrift sein. Ja. Es geht darum, sage ich, das Verhalten auch zu korrigieren, ja, und nicht zukünftige Dinge vorauszusagen. Wie gesagt, der Kanon, der ist abgeschlossen. Wir haben Gottes Wort. Jetzt wird Prophetie da in diesem Text der Sprachenrede gegenübergestellt. Und der Paulus in seiner Gegenüberstellung sagt er ganz klar, dass der Prophetie ein größerer Wert beizumessen ist als der Sprachenrede. Und ich möchte da jetzt so eine kurze Gegenüberstellung machen, einzelne Aussagen jetzt aus dem Text herausnehmen, wie wir es gerade gelesen haben, und die dann einfach gegenüberstellen. Und ja, schauen wir uns die Sprachenrede eben an. Was sagt Paulus in dem Text über die Sprachenrede? Er sagt in Vers 2, dass wenn jemand in Sprachen redet, gibt es ein Problem, nämlich, dass niemand ihn versteht, der in Sprachen redet. Ja. Sagt er in Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Ja. Vers 9, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Und was noch dazu ist, jemand, der dann zuhört, sagt der Paulus auch, wie soll derjenige, der zuhört, dann sein Amen dazu geben, wenn er nicht versteht, was geredet wird? Ja. Das ist zum Thema Sprachenrede. Prophetische Rede kann von den Zuhörern ganz deutlich verstanden werden. Ja, weil der Sinn der Worte ist ganz klar, liegt ganz klar auf dem Tisch. Sprachenrede, der, was in Sprachen redet, redet nicht zu Menschen, sondern er redet zu Gott. Ja. Im Gegensatz dazu, wer eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann diese an Menschen weitergeben. Und das war ja immer das Prinzip, Gott hat Propheten berufen, hat ihnen eine Botschaft gegeben. Die Botschaft von Gott wurde durch den Propheten zu den Menschen hinausgetragen. Ja. Kleiner Nebensatz, beim Priester war es eigentlich genau umgekehrt von der Funktion. Die Menschen sind gekommen mit ihrem ganzen Ballast und der Priester war praktisch der Mittler zu Gott, war quasi die andere Richtung. Gut, also wer in Sprachen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Der Prophet hingegen redet mit seiner Botschaft zu Menschen. Bei der Sprachenrede ist es so, das Gesprochene bleibt ein, was sagt der Text in Vers 3? Es bleibt ein Geheimnis. Ja. Bei der prophetischen Rede ganz anders. Der Sinn der Rede ist offenbar und ich kann es mit dem Verstand erfassen. Ein weiterer Gegensatz. Die Sprachenrede stärkt was? Genau, den persönlichen Glauben des Redenden. Aber die anderen werden dadurch nicht gestärkt. Vers 17 noch einmal. Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ja. Das heißt, die Sprachenrede hat den erbaut, der selbst in Sprachen geredet hat, aber nicht den, der zugehört hat. Bei der prophetischen Rede ist es so, der Redner hilft, tröstet und ermutigt durch seine Rede. Nochmal Vers 3. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Was passiert dadurch? Es wird dadurch die ganze Gemeinde gestärkt. Zur Erbauung der Gemeinde. Zur Erbauung der Gemeinde. Steht ganz klar in Vers 3. Dann steht in Vers 4 noch einmal, wer aber weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und dann wird es nochmal wiederholt, also in Vers 3, in Vers 4 und Vers 5 und dann in Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid. Wozu? Zur Erbauung der Gemeinde. Und noch einmal, damit Paulus die Botschaft wirklich klar rüberbringt, ist zwar erst in Vers 27, wird, glaube ich, der Jochen nächstes Mal auslegen. Ja. Alles geschehe zur Erbauung. Also normal, wenn man mir einmal was sagt, dann verstehe ich, was gemeint ist. Ja, wenn ich zweimal mir jemand was sage, dann weiß ich, okay, der meint es ernst. Aber da spricht der Paulus 3, 4, 5 Mal davon, dass es um das Thema Erbauung geht. Ja. Könnte man daraus schließen, dass der Paulus da eine eindeutige Botschaft hat? Die Erbauung der Gemeinde steht im Mittelpunkt. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, Paulus sagt nicht, Sprachenrede ist was Schlechtes, ganz und gar nicht. Sprachenrede ist ja auch eine Gabe, die Gott schenkt. Und er sagt auch, es ist gut, ja. Ich will schon, dass ihr in unbekannten Sprachen redet. Sagt in Vers 5, ja. Das ist ja eine Gabe Gottes. Aber, sagt er wieder ganz klar, aber besser wäre, alle reden prophetisch. Warum? Wie gerade ausgeführt, weil dadurch die Gemeinde erbaut wird. Eine Ausnahme gibt es, wo Paulus sagt, Sprachenrede hat seine vollkommene Berechtigung in der Gemeinde auch. Nämlich, wenn sie ausgelegt wird. Ja. Warum denn? Wenn es alle verstehen, ja. Und dann passiert was? Das stärkt es auch wieder die Gemeinde, gell? Genau. Wenn ich jetzt die beiden Videobeispiele mir nochmal betrachte, und die habe ich nicht grundlos am Anfang gebracht, ja, gehen wir auf das erste Beispiel nochmal zurück. Viel war nicht verständlich, ja. Ein paar Worte hat man ausgehört. Aber es geht mehr um die Bewunderung der Einzelperson. Boah, die kann was, ja. Und vielleicht hat man Respekt und so weiter, ja. Aber auf der anderen Seite, wäre ich jetzt wirklich erbaut als Einzelner durch das? Da steht eigentlich der andere im Mittelpunkt, ja. Währenddessen, wenn ich jetzt auf die Kabinenbotschaft von diesem Trainer hingehe, könnte man sagen, boah, auch Respekt, was der für Motivationsrede halten kann. Aber wenn man ein Stück weiter schaut, um was geht es denn? Es geht, dass das Team gestärkt ausgeht. Und nochmal, als Trainer braucht man manchmal so eine Motivationsansprache, dass es Adrenalin einfährt und dann geht nur mehr noch auf Kampfgeist. Ja. Und dass man da das Spiel dann auch gewinnen kann. Da braucht es Motivation pur und da braucht es manchmal auch so eine Ansprache, das ja, übersteigt den Verstand, das ist Emotion pur. Ja. Ich selber habe nie im Verein gespielt, aber ein bisschen weiß ich was von der Fußballwelt natürlich. Und da läuft viel über Emotionen. Und Emotionen sind da oft viel stärker als Dinge, was im Verstand sind, weil die bleiben da oft stecken. Ja. Aber gewinnen tun meistens die Mannschaften, die mit Herz spielen und wo der Einsatz hundertprozentig passt. Und da geht es eben um das Team, dass man als Team auftritt, als Gemeinschaft. Und es ist schon oft so gewesen, dass Teams, die von der Papierform her viel schwächer waren als andere, rausgegangen sind aufs Spielfeld und trotzdem die stärkere, vermeintlich stärkere Mannschaft besiegt haben, weil die mit einer ganz anderen inneren Haltung und Motivation rausgegangen sind. Ja. Also es geht um die Erbauung, es geht um das Ziel, die Gemeinde zu stärken, jetzt, dass es ein Gewinn für alle ist, dass man in Bezug aufs Wort Gottes, Gottes Willen erklärt und auch die Gemeindegläubigen, in dem Fall auch wir, dass wir unterwiesen werden in Gottes Wort. Ja, nochmal zurück jetzt zur Sprachenrede. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Gegenüberstellung. Wer aus seinem Innersten heraus in einer Sprache zu Gott redet, der versteht nicht, was er redet, sagt der Paulus. Ja. Und er sagt zwar, ich will zwar beten, was Gott mir eingibt, aber auch meinen Verstand gebrauchen. Und auch beim Singen von Lobliedern sagt er das gleiche in Vers 14 und 15, möchte seinen Verstand gebrauchen. Ja. Und es ist ganz wichtig auch für uns als Christen, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Ja. Die Emotionen sind zwar auch ganz wichtig und ich glaube, ja, manchmal ist das bei uns vielleicht auch vernachlässigt worden, das sage ich nicht bei uns als Gemeinde, aber generell vielleicht im evangelikalen Raum, dass man nur Verstand betont, als Christ unterwegs ist. Ich glaube, die Emotionen sind genauso wichtig und Gott, Jesus sagt nicht umsonst, du sollst Gott den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Ja. Das heißt, wir Menschen sind nicht nur Verstandeswesen, sondern haben natürlich auch Emotionen. Problematisch wird es ja nur dann, wenn die Emotionen überhand nehmen und wenn sie über dem Verstand dann herrschen. Da muss man vorsichtig sein, ja. Genauso ist es bei der Musik. Musik darf und soll auch meine Emotionen ansprechen. Ja, das ist ja, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil, auch durch die Melodien. Aber ich denke, es darf nicht so sein, dass es nur emotional ist, dass nur Emotionen da sind und der Verstand dann quasi vereinnahmt wird. Ja. Also sprich, bei Musik ist jetzt, du hast Melodie und Text. Ja. Und es gibt genug Lobpreislieder, Worship-Lieder, wo ich sage, boah, die Melodie, da schmelze ich dahin. Gell? Ich bin selber auch ein emotionaler Mensch. Die Frage ist aber wichtiger, was sagt denn der Text aus? Ja? Deckt sich der Text wirklich auch mit dem Wort Gottes? Sind es biblische Aussagen? Wird wirklich Gott verherrlicht? Wer wird denn angebetet in dem Lied? Ja? Das heißt, ideal wäre natürlich, wenn die Botschaft von einem Anbetungslied und die Melodie, wenn das eins ist und wenn ich wirklich überall, sage ich mal, volles Ja drunter setzen kann. Ja? Genau, der Verstand darf also nicht übergangen werden. An dieser Stelle ganz ein herzliches Danke auch an euch als Band, so wie ihr da sitzt, Marco, Rodé, Johanna, Jana, Luca, Letti, auch für eure Musik, es hat mich sehr erbaut. Und ja, das ist wirklich auch etwas, was zur Erbauung der Gemeinde auch geschieht. Ja. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Als abschließende Gegenüberstellung in Bezug auf Sprachenrede und prophetischer Rede sagt der Paulus bezüglich Sprachenrede, Die Sprachenrede ist ein Zeichen Gottes. Für wen? Genau, nicht für die Gläubigen, sondern es ist ein Zeichen des Gerichts für die Ungläubigen. Das Zeichen des Gerichts für die Ungläubigen, wie ist denn das jetzt zu verstehen? Dann müssen wir jetzt zurückgehen ins Alte Testament. Da habe ich schon gesagt, Gott hat vielerlei Propheten eingesetzt im Alten Testament und hat immer wieder durch diese Propheten eine klare Botschaft an sein Volk Israel gerichtet. Und oftmals hat Israel gehört, ja, aber je mehr die Zeit vorangeschritten ist im Alten Testament, haben die Israeliten dann am Ende nicht mehr gehört. Sie waren verstockt in ihrem Herzen. Gott hat einen Propheten nach dem anderen geschickt. Den einen haben sie verspottet und die anderen haben sie getötet, umgebracht. Ja. Und Gott sagt dann irgendwann wird der Zeit kommen, da werde ich nicht mehr durch die Propheten zu euch reden, sondern in einer fremden Sprache. Ja. Weil die Propheten habt ihr eh nicht gehört und die fremde Sprache ist dann ein Zeichen des Gerichts. In Jesaja 28 gibt es da eine klare Aussage, ab Vers 10. Denn er sagt, Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften, und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Und das Wort des Herrn für sie wird sein, Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Das Reden Gottes zum Volk Israel in einer fremden Sprache ist also ein Zeichen des Gerichts. Ja. Und deshalb noch einmal, Reden einer Sprache zu den Juden ist ein Zeichen für Ungläubige, ja, in dem Fall die Juden. Es ist auch interessant zu sehen, wenn man jetzt ins Neue Testament anschaut, und meines Wissens gibt es eben nur insgesamt 6 Kapitel, wo die Sprachenrede vorkommt im Neuen Testament, das ist im 1. Korinther 12, 13 und 14. Und wenn man weiter vorschaut, noch in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Kapitel 10 und Kapitel 19. Kapitel 2 ist die Pfingstrede des Petrus mit der Begleiterscheinung, dass dann die Leute in Sprachen geredet haben. Ja. Apostelgeschichte 10 ist dann, wo der Petrus zum Hauptmann Cornelius hingeht, wo sich die Leute bekehren und dann auch in Sprachen reden. Ist also, wo der Petrus zu den Nationen hingegangen ist. Und das andere Kapitel, es hat ja noch eine andere Gruppe gegeben, Kapitel 19 der Apostelgeschichte, die sogenannten Johannes-Jünger. Die haben auch die Botschaften von Johannes dem Täufer gehört, haben Buße getan und so weiter. Aber ich sage es jetzt einmal in moderner Sprache, dieses Upgrade, ja, Heiliger Geist haben sie noch nicht gehabt. Ja, sie waren zwar gehorsam, sind Gott nachgefolgt, aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen gehabt. Ja. Da ist der Paulus hin, hat gepredigt, sie waren gläubig und sie haben der Botschaft geglaubt und haben den Heiligen Geist empfangen und als Begleiterscheinung dann auch in Sprachen geredet. Wer war anwesend, immer wenn in Sprachen geredet worden ist, in der Apostelgeschichte? Es war immer Apostel anwesend, entweder Paulus oder Petrus. Und es waren Juden anwesend. Ja? Das sollte man sich einmal überlegen. Auch in Bezug auf, weil viele sagen, Sprachenrede heute. Ja? Das ist überhaupt ein Thema. Gibt es die Sprachenrede heute? Müssen wir überhaupt einmal schauen, was ist Sprachenrede? Ja? Also Sprachenrede ist wirklich eine verständliche Sprache, so wie in der Apostelgeschichte. Das sind dann Leute aus anderen Völkern, die Juden da in ihrer Sprache reden haben, hören. Ja. Also es ist wirklich eine Sprache, die vorhanden sein muss. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Der Sprecher kennt sie eben nicht in dem Fall, genau, richtig, ja. Aber der Hörer versteht's, genau, und vernimmt dadurch das Reden Gottes, ja. Gut. Wenn man das zusammenfasst, noch einmal, beides sind der Gabe Gottes, sowohl Sprachenrede als auch die prophetische Rede. Bei der Sprachenrede kann man sagen, steht der Einzelne mehr oder weniger im Mittelpunkt. Ja. Es ist, er redet mit Gott, aber die Gemeinde hat nichts davon, außer es wird ihm ausgelegt. Bei der prophetischen Rede ist es so, dass eben die ganze Gemeinde erbaut wird dadurch. Ja. Und deshalb sagt der Paulus klar, dass die prophetische Rede höher einzustufen ist, ja, weil es eben um Erbauung der Gemeinde geht. Nochmal jetzt zum Thema Botschaft. Eine Botschaft muss klar und verständlich sein. Paulus nimmt da einige Beispiele, er nimmt da jetzt Musikinstrumente her, sagt, die Musikinstrumente, die erzeugen eine Melodie. Die Melodie, die ist erkennbar und auch interpretierbar. Melodien, die lösen auch in uns etwas aus, meist Gefühle. Ja. Kann fröhlich sein, traurig, melancholisch oder Feierstimmung, eine Marschmusik, gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die Melodie eben auslösen. Aber grundsätzlich ist es so, eine Melodie hat eine klare Botschaft. Ja. Der, was die Melodie spielt, da als das Beispiel Flöte, Harfe, da haben wir Gitarren und so weiter, gibt es eine klare Botschaft durch die Melodie. Sie löst etwas aus. Emotionen. Auch wenn der Trompeter spielt, das ist das nächste Beispiel, auch der gibt ein klares Signal und auch das löst etwas aus. Da in dem Beispiel ist, dass der Soldat sich zum Kampf rüstet. Ja, also gibt es klare Signale. Im Alten Testament ist das so beschrieben, weiß jetzt nicht genau, wenn einer einmal blaust oder zweimal blaust, das eine ist versammeln, das andere ist zum Krieg marschieren, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Wichtig ist, dass man es weiß. Das ist so ähnlich wie bei uns, wenn sie am Samstag um 12 die Sirene spielen, ja, dann weiß man auch, okay, von der Zeitpunkt her, ah, das ist jetzt ein Probealarm, aber es gibt dann auch, muss ich dreimal in einem gewissen Abstand das Signal und gibt es die unterschiedlichen Signale. Ich weiß es nicht jetzt genau, aber es ist irgendwo definiert. Ja, eigentlich sollte man es auch wissen. Ja. Aber es ist zumindest definiert. Das heißt, Melodien und Signale sind eindeutig und der Zuhörer versteht die Botschaft. Ja. Er wird in seinen Inneren erreicht und reagiert dann entsprechend. Ja. Der Soldat rüstet sich zum Kampf. Wenn jetzt aber jemand in Sprachen redet, versteht der andere die Botschaft nicht und von daher wird auch nichts passieren. Es wird keine Reaktion sein. Weiter sagt der Paulus, es gibt sehr viele Sprachen und alle haben ihren Sinn. Wenn ich aber jetzt die Sprache des anderen nicht kenne, dann kann ich mich mit ihm nicht verständigen. Das heißt, die klare Botschaft bleibt aus. Und aber klare Botschaft ist wichtig, damit ich weiß, wo es lang geht. Wichtig ist eben, dass die Gemeinde, dass in der Gemeinde, die ganze Gemeinde wirklich etwas davon haben soll, von dem, was geredet wird. Ja. Paulus sagt eben, wenn schon Sprachenrede angewandt wird in der Gemeinde, dann soll sie wenigstens übersetzt werden, dass die Gemeinde was davon hat. Jetzt ist natürlich die Frage, Sprachenrede, gibt es die heute noch, ja, in der Form, wie es im zu den Anfängen des Neuen Testaments eben gegeben hat. Helmut hat letzte Woche auch schon den Vers zitiert, dass eben Sprachen aufhören werden. Ja, auch die Erkenntnis wird weggetan werden und Sprachen werden aufhören. Und da wird aber ein anderes griechisches Wort verwendet, dass nämlich die Sprachen in sich aufhören werden. Ja, also die werden irgendwann aufhören. Die werden nicht irgendwann beim Erscheinen Jesu Christi weggetan werden, sondern in sich werden sie aufhören. Ja. Wann da der Zeitpunkt ist, will ich jetzt nicht dogmatisch drüber sein. Persönlich glaube ich, dass die Sprachenrede, so wie sie im Neuen Testament beschrieben wird, auf die neutestamentliche Zeit wirklich beschränkt war. Würde jetzt aber nicht total dogmatisch drüber sein. Aber ich nenne euch einen Grund, warum ich das glaube. In Epheser Kapitel 2, Vers 20, sagt der Paulus, ganz klar, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Gehen wir davon aus, dass es heute noch Apostel gibt? Ja, nein. Warum nicht da? Genau, es gibt einen Kriterienkatalog, den man erfüllen muss, um Apostel sein zu können. Ja. und ich glaube, dass keiner von uns 2000 Jahre alt ist, dass er Jesus damals live gesehen hat. Ja, wie gesagt, Paulus war die Ausnahme, wird da erwähnt. Also heutzutage gibt es keine Apostel im neutestamentlichen Sinn. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Apostel heute. Ja, es gibt diese apostolische Gabe, sage ich mal, in dem Sinn, dass jemand ein Gesandter ist und als Missionar wohin geht. Ja. Und das ist, könnte man jetzt in heutiger Zeit so als Apostel bezeichnen. Muss man aber vorsichtig sein, ist kein Apostel, wie es da drinnen steht. Ja. Also nicht, dass das jetzt einer vorstellt und sagt, der Herwig hat gesagt, es gibt halt nur so Apostel. Ja. Ich weiß, dass das einige Sekten behaupten. Ja. Wir sind aber keine Sekte. Die Apostel sind abgeschlossen. Einer ist ausgefallen von den 12 und der hat dann auch nachbesetzt werden müssen, damit auch das prophetische Wort aus einem Psalm dann erfüllt wird. Und Paulus hat überhaupt eine Sonderstellung gehabt im Neuen Testament. Gut, also die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja? Gibt es Propheten heute noch, wie es, es zur Zeit des Neuen Testamentes gegeben hat? Ich bezweifle es. Wie gesagt, wir haben den Kanon, der ist abgeschlossen. Wir haben Gottes Wort. Wir brauchen keine zukünftigen Botschaften mehr. Und vor allem brauchen wir keine Selbstdarsteller, die sagen, sie sind von Gott eingesetzt und Propheten und sie sprechen jetzt im Namen Gottes, so spricht der Herr. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, das schließt er deren Gaben mit ein. Ihre Geistesgaben waren für das Legen des Grundes der Gemeinde Voraussetzung. Und jetzt darf ich euch fragen, wenn ihr ein Gebäude baut, wie oft legt ihr einen Grund von einem Gebäude? Wie oft wird der Grund von einem Gebäude gelegt, wo Jesus speziell derjenige ist, der das Haus baut? Ich glaube nicht, dass Jesus sagt, bah, jetzt habe ich mich da vertan, brauche ich noch ein paar andere Apostel, um den Grund nochmal neu zu legen, oder? Also, der Grund eines Gebäudes wird einmal gelegt und der ist gelegt, ja. Ich lese euch auch noch einen Vers, der das auch bestätigen soll. 2. Korinther 12, 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Zeichen, Wunder und Machttaten, das waren eben Dinge, die wirklich einen Apostel auch ausgezeichnet haben und sei auftreten, neben natürlich dem Kriterienkatalog, den er erfüllen hat müssen. Das Traurige wird es sein, dass in der Endzeit 2. Thessalonicher 2, Vers 2, war jetzt zwar nicht eingeplant, aber wenn wir schon dabei sind, lese ich euch das auch vor. Es wird in der Endzeit mal jemand auftreten. Der sich dann von Gott eingesetzt ausgeben wird. Zweiter Thessalonicher 2, Vers 8 folgende. Er wird als der Gesetzlose beschrieben, der Antichrist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Copy-Paste, könnte man auch sagen. Ja, das Original hat Jesus geliefert und der Satan kopiert sowieso nur alles. Mehr kann er nicht. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Trotzdem jetzt nochmal zum Stellenwert der Sprachenrede. Paulus dankt Gott, dass er in Sprachen redet, mehr als alle anderen in der Gemeinde zu Korinth. Aber was sagt er? Lieber 5 Worte normal als 10.000 in Zungen. Lieber 5 Worte normal als 10.000 Worte in Sprachen, die keiner versteht. Fassen wir zusammen. Ihr habt gestartet mit dem Vers 1. Da geht es um die Liebe. Das Größte in allem ist die Liebe. Aber wir sollen auch nach Gaben streben. Was die Gaben der Sprachenrede und Prophetie angeht, so steht die Prophetie ganz klar über der Sprachenrede. Die Gründe hat der Paulus klar dargelegt und die sind jetzt auch von mir erläutert worden, warum das so ist. Ich glaube, gibt es die Sprachenrede und Prophetie heute noch, wie es damals gegeben hat, Persönlich glaube ich das nicht. Die Gründe habe ich euch auch dargelegt, warum. Was ich noch betonen möchte, ist, bei der Liebe handelt es sich worum? Ja, es ist das Wertvollste und Interessante, wenn man sich überlegt, die Liebe gehört zur Frucht des Geistes. Ja. Und Sprachenrede, Prophetie und all die anderen Gaben sind Gaben des Geistes. Und die Frucht ist schon etwas, was da ist. Ja. Das lässt sich nicht mehr wegleugnen. Das hat Gott erzeugt. Das ist eine Frucht des Geistes. Ja. Bei Gaben ist es aber so, Gaben können auch missbraucht werden. Die Gabe der Erkenntnis zum Beispiel. Ja, kann sein, dass Christen auch Sachen erkennen, und gerade weil sie Sachen erkennen, benutzt sie diese Erkenntnis, um Leute zu manipulieren. Ja, soll ab und zu vorkommen in so manchen Sekten. Also Gaben können missbraucht werden. Die Frucht des Geistes ist aber etwas, das ist da. Das ist schon erzeugt. Das ist ein Produkt Gottes, kann man sagen. Ja. Deshalb ist da ein großer Unterschied. Und deshalb sagt Paulus auch klar, die Liebe steht über allem. Danach kommen die Gaben. Und bei den Gaben sagt er, die prophetische Rede hat einen höheren Stellenwert als die Sprachenrede. Alles diene zur Erbauung der Gemeinde. Das ist das Wichtigste und das ist generell eine gute Leitfrage im Leben, dass ich fragen kann in der Gemeinde, erbaut das jetzt die Gemeinde oder nicht? Und immer gedacht, um den Sack da jetzt abzuschließen, es ist überhaupt ein gutes Lebensprinzip zu fragen oder einer Gemeinde, erbaut das die Gemeinde? Und ich möchte euch jetzt noch kurz ein paar andere Prinzipien für uns als Christen mitgeben, die wir so als Leitplanken in unserem Leben verwenden können. Das erste eben, erbaut es mich und andere, haben wir schon gelesen, 1. Korinther 14, der Vers 26, zum Beispiel die Musik, die uns heute erbaut hat. Ein zweites Prinzip ist, was ich mir immer stellen kann, die Frage ist, kann ich es mit meinem Glauben vereinbaren? Kann ich es mit meinem Glauben vereinbaren. Das können aber auch Gesetze sein. Ja? Wir haben heute einen Beitrag gehört über Abtreibung, da gibt es auch gewisse Gesetze. Ja? Heißt aber nicht, dass jedes Gesetz, was gemacht wird, gut ist. Ja? Das heißt, nur weil es ein Gesetz für Abtreibung gibt, heißt es nicht, dass ich als Christ sagen kann, okay, ja, steht eh im Gesetz. Kann ich es mit meinem Glauben vereinbaren? Es gibt auch Gesetze für gleichgeschlechtliche Ehen. Diese Dinge kommen immer mehr. Ja, heißt es nur, weil es jetzt Gesetz ist, dass ich als Christ sagen kann, okay? Dritte Frage, schadet es meinem Körper? 1. Korinther 6, 19, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir sollen auch auf unseren Körper Acht haben. Ja? Was lasse ich alles in meinen Körper rein? Ich kann jetzt anfangen, Beispiel Nahrung. Ja? Jetzt nehmen wir ein banales Beispiel, Wackelchips. Ja? Schmecken gut, habe ich als Teenager auch gern gegessen, jetzt auch ab und zu, manchmal, aber ja, genau, die Dosis macht es aus. Und dann schaut man hinten, was sind da für Inhaltsstoffe drinnen, ja, und ist das förderlich oder nicht, ja. Also was lasse ich alles in meinen Körper hinein? Schadet es meinem Körper? Vierte Frage, bringt es Gott Ehre? 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Kann sich ja jemand fragen, ist es zur Ehre Gottes, wenn ich nackt in einer gemischten Sauna sitze? Kann sich jeder selber die Frage beantworten. Letzte Frage, ist mein Motiv Liebe? Das ist die fünfte und abschließende Frage, ist mein Motiv Liebe? Römer 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und ergänzend noch Römer 14, Vers 15. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Also im Umgang miteinander, es geht da nicht nur um mich, sondern wie gesagt, auch was löst es beim anderen aus. Also die fünf Prinzipien, erbaut es mich und andere, kann ich es mit meinem Glauben vereinbaren, schadet es meinem Körper, bringt es Gott Ehre und ist mein Motiv Liebe. Amen.